bist Anwalt und du hilfst ihm. Du bist nicht sein Feind und nicht der Richter.
Da sind wir im Podcast StPO Artikel für Artikel. Wir sind beim Artikel 3. Der ist im zweiten Kapitel Grundsätze des Strafverfahrens. Der Artikel 3 hält fest, dass die Menschenwürde sei zu achten und ein Geldfairness Gebot.
Das ist eigentlich grundlegender, geht es gar nicht. Und es gibt ja ein oder andere Strafverteidiger, ein oder andere Strafverteidigerin, die sich dann immer mal wieder auf die beruft. Einmal erfolgreicher, einmal weniger erfolgreich.
Das Problem ist ja schon, dass die Staatsanwaltschaft eine recht grosse Geschäftslast hat. Es ist bei denen wirklich ein Abschaffen und dann besteht die Tendenz, dass man die beschuldigten Personen zu Objekten degradiert. Also damit will ich sagen, die Strafverfolgungsbehörde nimmt es dann gar nicht mehr so Wunder, was die zu den einzelnen Vorwürfen zu sagen haben, sondern eine Befragung ist lästig und muss möglichst schnell hinter sich gebracht werden. Und das macht in meiner Erfahrung den Beschuldigten einmal auch sehr zu schaffen, weil sie sich wie nicht gehört fühlen.
Wenn man den Artikel genau anschaut, die Absatz 2, was namentlich zu beachten gilt, ich denke, der Grundsatz von Treu und Glauben und das Verbot vom Rechtsmissbrauch, dort habe ich jetzt selten erlebt, dass sich da ein Polizist oder ein Staatsanwalt krasser Art und Weise darüber hinwegsetzt.
Also ich habe da jetzt gerade ein Beispiel. Ich bin neu in ein Verfahren reingekommen und dann habe ich, mein Klient ist im Ausland, bin ich ordnungsgemäß an die Staatsanwaltschaft gelangt, habe gesagt, mein Klient würde in die Schweiz kommen für Aussagen, wenn ihm das freie Kleid gewährt würde. Die Staatsanwältin hat dann abgewunken, das will sie so nicht, habe ich nicht verstanden, aber um das geht es nicht. Dann habe ich gefragt, ja, ist er denn international ausgeschrieben? Und dann hat sie mir gesagt, nein, nur für die Schweiz. Ich habe dann da nicht recht geglaubt, habe meinem Klienten gesagt, sie passen sie auf. Sie sagt, die Staatsanwaltschaft sagt zwar nur für die Schweiz, ich kann mir das aber nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, sie sind international ausgeschrieben. Er ist dann tatsächlich von seinem Land in ein weiteres Land gereist und dann dort verhaftet worden, weil er international ausgeschrieben war. Also kurzum, die Staatsanwaltschaft hat mich knallhart angeschaut.
Gut, ja, so hast du mich eines Besseren belehrt. Ich habe das jetzt in der einen oder anderen Weise vielleicht auch schon mal ein bisschen erlebt, aber ich denke, krass, dass man jemanden voll reinlaufen lässt, habe ich jetzt
aber weißt, nicht. Aber weißt du, der Zwang ist ja einmal viel sublimer. Also man sagt, nicht einmal, ist dann nicht einmal unbedingt böse, sondern sagt, ja, wenn es jetzt ein Geständnis gibt, dann können sie aus der Haft rauskommen. Also gerade in Haftsituationen hast du einen unglaublichen Geständnisdruck. Oder man sagt, okay, sie wollen, da sind wir nicht dabei als Anwälte, aber es gibt oft Befragungen, da sagen, ah, sie wollen jetzt nichts sagen. Okay, zurück in Abstand, dann beschäftige ich mich in einer Stunde wieder mit ihnen.
Oder man sagt, was, sie wollen nichts sagen, aber sie, Herr XY, nur Schuldige sagen nichts. Die Unschuldigen reden bei uns. Das sind auch falsche Vorhalte, die gemacht werden. Was mich dann, als ich da besonders spannend finde, das ist Artikel 3 Absatz 2 Litera C. Es gilt das Gebot, dass man alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht behandelt und in ein rechtliches Gehör gewährt. Und das gleich und gerecht behandeln, das beinhaltet unter anderem auch, dass man den belastenden und den entlastenden Umständen in gleicher Art und Weise nachgeht. Und das erlebe ich jetzt gar nicht.
Nein, da muss man sich nichts vormachen. Also Strafprozess ist ganz klar immer auf Überführung orientiert.
Genau, die haben Ermittlungsthese, eine Nachlagethese, also die schreiben dann einmal die Anklageschrift am Anfang und handeln die ab.
Ja, spielt keine Rolle, aber ja.
Und die haben als Ziel und die versuchen das, ihre These zu belegen oder schauen, ob sie widerlegt werden kann, aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern sie schauen einfach, ob es dem Beschuldigten gelingt oder nicht, ihre These zu widerlegen.
Genau, aber eigentlich müssen wir mit einer Nullthese an einen Sachverhalt herangehen, darum von der Unschuld auszugehen, müssen wir eigentlich, und dann schauen, kann man ihn überführen.
Ja, das zeigt sich oft auch in der Fragetechnik, dass dem eben nicht ansatzweise so.
Darum ist es eben auch wichtig, dass man einen Anwalt hat, der da ein bisschen Gegensteuer gibt oder zumindest den beschuldigten Coach und ihm kann sagen, was da auf ihn zukommt. Weil es gibt halt auch Leute, die der Polizei einfach recht machen wollen oder den Weg vom geringsten Widerstand gehen und dann halt Zeug zugestehen, die es gar nicht gemacht haben, einfach weil sie die Ruhe haben. Also auch ich erlebe das immer wieder, dass man auch falsche Geständnisse ableitet, weil man einfach die Haft derart einschränkend ist und die will abkürzen. Es gibt dann da noch Bestimmung in der StPO 3, dass man nur Beweiserhebungen, also Methoden zur Beweiserhebung anwenden, die die Menschenwürde nicht verletzen. Damit ist gemeint, dass die Folter nicht zulässig ist oder zum Beispiel der Entzug von Mahlzeiten und Schlaf. Das leitet uns über zu den Haftbedingungen heute, die ja zum Teil miserabel sind. Es hat zum Beispiel einen Entscheid vom Bundesgericht aus dem Jahr 2015. Dort geht es um das Gefängnis im Kanton Genf. Und dort hat eine Person pro Häftling 3,39 Quadratmeter zur Verfügung gehabt. Wobei die Leute ja einmal 23 Stunden eingesperrt sind. Also die Leute haben 3,39 Quadratmeter zur Verfügung gehabt. Also nach Tierschutzgesetz muss ein Hund bis 20 Kilo, der muss 6 Quadratmeter zur Verfügung haben. Gewissen Menschen wird das also in der Schweiz nicht selbstverständlich zugestanden. Und das wäre jetzt eine klassische Verletzung von dem Artikel 3 StPO, würde ich meinen. Aber das Bundesgericht hat das dann nicht so gesehen. Und allgemein, es gibt ja Podcast-Interview aus dem Gefängnis, wo ich mit der Caroline Behler, das ist Chefin Rechtsdienst Untersuchungsgefängnis Zürich, darüber geredet habe. Da ist zum Glück viel im Gang, um die Haftbedingungen zu ändern, weil potenziell sind die Leute in Haft unschuldig. Und ein grosser Prozentsatz ist auch unschuldig.
Nur schon mal ganz kurz noch etwas in den Sinn gekommen. Beim Grundsatz Vertrauen und Glauben gibt es Konstellationen, die ich auch schon erlebt habe, beziehungsweise erzählt bekommen habe, dass man Personen mit Beschuldigten parallel befragt oder nacheinander befragt und der meint, gaukelt man vor, vielleicht eher indirekt im Prinzip, der andere hätte schon gestanden oder der andere hätte gesagt, er werde jetzt dann reden. Jetzt ist die letzte Möglichkeit, um selber noch zu sagen, wie es war, wie nachher ein Geständnis gebe, ein Drittelrabatt etc. Und nachher ist es zu spät für dich und du musst in Haft. Wenn so Sachen natürlich nicht stimmen, also Geständnisbereitschaft oder bereits Belastungen von anderen, wäre das ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz Vertrauen und Glauben.
In meiner Erfahrung ist eigentlich die Einvernahmetechnik implizit, dass die Polizei sehr oft vorgibt, sie wisse viel mehr und eigentlich sagt der Sachverhalt klar und man sollte das jetzt einfach bestätigen. Wie wir wissen aus Erfahrung und wenn wir noch auch in die Akten schauen, ist es eben meistens gar nicht klar. Wir haben ja letztens auch einen Fall gehabt, wo man die Aussage verweigert hat, unsere Klientschaft, und der Polizist dann zwar gesagt, ja, akzeptiere ich, wir dürfen die Aussage verweigern, aber er hat ja dann immer wieder E-Mail geschrieben, ja, man soll doch gleich reden, der Staatsanwalt hat angerufen, er verstehe jetzt gar nicht, natürlich sei Anwaltstaktik, aber er verstehe gleich nicht, dass man in dem Fall nichts sage. Und er hat ja dann auch wiederholt zu Einvernahmen vorgeladen, obwohl man ihm signalisiert hat, es gibt keine Aussagen.
Das ist vielleicht ein anderes Thema als da, aber das zeigt eben umso mehr, wie stark Aussagenverweigerung ist und wie sehr Behörden können genervt sein über Aussagenverweigerung, bis sie so nicht weiterkommen. Man erlebt auch, oder vor allem wenn man dann Einvernahmen liest, dass man eine Person einlädt zu einer Befragung und dann redet man zuerst einmal über die Person, wie es einem so geht, was man dann so mache, ob man in einer Partnerschaft lebt, was man verdient, wenn man den letzten Job gehabt hat, ohne dass man vorher einen Vorhalt gemacht hat. Der Klient oder die betroffene Person, die beschuldigte Person, hat gar keine Ahnung, um was es genau geht und fängt an zu erzählen, machen und tun und belastet sich dann dort bereits selber. Wie nachher, wenn der Vorhalt kommt, sind die Fragen zur Person, zu den persönlichen Umständen, sind dann belastend. Oder wenn es zum Beispiel um Gewerbsmäßigkeit geht, von einem Delikt. Darum ist es ganz wichtig, und dort braucht es eben auch einen Anwalt, dass man zuerst darauf besteht, das muss ein Vorhalt gemacht werden. Um was geht es? Zeitlich und sachlich und örtlich begrenzt. Was ist der Vorwurf, dass man auch entsprechend kann agieren kann?
Also ich erlebe sehr oft, dass die Vorhalte eben nicht sauber erfolgen, sondern nur generell, es geht heute um Betrug. Sie wissen ja schon, warum sie da sind. Und auch da, finde ich, ist unabdingbar, dass der Anwalt einschreitet und sagt, sie haben einen sauberen Vorhalt und sonst können wir da gerade abbrechen. Ich habe auch immer einen Entscheid dabei, der das sauber sagt, was man genau wie konkret man muss vorhalten. Ich tue dann den einmal aushändigen und dann gibt es immer eine Unterbrechung, wo sie sich dann irgendwie Rücksprache nehmen und ich habe jetzt noch jedes Mal erlebt, dass dann der Vorhalt sauber kommt.
Also wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mal in die Situation kommen, von der Polizei befragt werden und der Polizist fängt mit der Frage an, ja Frau X, Herr Z, ich möchte Sie gerne zuerst einmal ein bisschen kennenlernen und ich habe ein paar Fragen zu Ihrer Person. Sollten Sie hellhörig werden? Sind Sie skeptisch? Und verlangen Sie, dass der Polizist Ihnen zuerst erklärt, um was geht es?
Das klingt jetzt so negativ. Ich weiss halt nicht, ob es anders ist, wenn ein Anwalt dabei ist, als wenn nicht. Aber grundsätzlich halten sich ja viele Polizisten schon an die Regeln.
Wenn wir wissen nicht, wie disziplinierend die Anwesenheit von einem Anwalt ist, man hört natürlich von Klientinnen und Klienten schon immer wieder mal, also wenn man ohne Anwalt ist, das kann teilweise schon sehr rauch zu und her gehen. Was ich jetzt von der Staatsanwalt fast nie gehört. Dort ist höchstens in der Haftübernahme vielleicht die Haftdruck, Drucksituation, dass man zu explizit zu verstehen gibt, wie abhängig das Geständnis von einer Entlassung ist. Aber wie du recht hast, also natürlich in 9 von 10 Fällen erlebe ich unsere Behörden Mitglieder als absolut korrekt und sie halten sich an Gesetz. Sie haben auch eine andere Rolle, das muss man auch anerkennen. Sie haben die Rolle,
ja,
Strafe zu verfolgen.
Ein gewisser Druck braucht es und ist auch zulässig. Er sollte einfach eine Schwelle nicht überschreiten.
Die Erfahrung zeigt, der überwiegende Teil der Fälle erlebe ich faire Strafverfolgungsbehörden.
Und es gibt eben ein paar schwarze Schafe und das sind eben immer auch ein bisschen die gleichen. Und da wäre eben wichtig, wenn ein Domwamm mitlaufen würde, und zwar von Anfang an, dann hätte man auch eine Kontrolle und das würde einfach der Rechtsmäßigkeit der Strafverfahren dienen.
Und gerade die Exponenten von der Strafverfolgungsbehörde, die auf so Ideen von uns dann widerspenstig reagieren, machen sich am meisten verdächtig. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns finden das in der Staatsanwaltschaft super. Hat er überhaupt nichts dagegen, sondern unterstützt das sogar. Das ist eine super Idee und,
ja,
und so gibt es auch keine Diskussionen.
Ja, und ich glaube auch, ein Staat muss ein Interesse haben, dass die den Staat repräsentieren, sich an das Gesetz halten, das ja der Staat selber erlassen hat. Das ist eigentlich gar keine Frage.
Schönes Schlusswort zu dem Artikel.
Danke,
Greg. Wir gehen nächste Woche weiter zum Artikel 4. Was haben wir in Artikel 4 zu besprechen?
Die Unabhängigkeit.
Die Unabhängigkeit.